embodied.
Hier ist sie also, die erste Folge mit meinem neuen Gespannli, Sarah Staub. Yay! Sarah Staub schreibt bereits fürs RefLab und ihr habt sie auch schon hier bei Holy Embodied gehört. Sie ist Pfarrerin in der evangelisch-methodistischen Kirche in Wädenswil und lebt in einem, wie sie selbst sagt, behinderten Körper. Mit ihr möchte ich das Feld des verkörperten Heiligen, eben Holy Embodied, weiten und immer wieder auch laut darüber nachdenken, wie sich denn Gott in einem Versehrtsein erleben lässt. Holy Embodied stellt immer wieder den Körper in den Mittelpunkt, den Körper als das wunderbar simple Portal zum Moment, zur Stille, zu Gott. Dabei streifen wir allerlei Praktiken, Konfessionen, Religionen und spirituelle Traditionen. Ich selbst bin als reformierte Theologin heute zu Hause im non-dualen Erleben der Welt. Mein Name ist Lila Sutter und ich arbeite vor allem auf energetischen Ebene mit Menschen, die sich nach mehr Ruhe, Ausgeglichenheit, Traumabewältigung oder Neustart sehnen. Mit Sarah Staub spreche ich heute über ihre Erfahrung von Gott im Körper, über ihren Weg und ihr Leben mit Behinderung. Die Abkürzung EKS übrigens, die ihr im Gespräch hören werdet, steht für Evangelisch-Reformierte Kirche Schweiz und meint damit den Zusammenschluss der 24 evangelisch-reformierten Kantonal- bzw. Landeskirchen und der evangelisch-methodistischen Kirche. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, wieder Sarah, dass wir uns gemeinsam auf das Abenteuer einlassen, zusammen Holy Embodied weiterzuführen, weiter zu, wie soll man sagen, weiterentwickeln, weiter spinnen. Ich bin mega gespannt, welche neuen Aspekte sich da auftun und als erstes einfach mal, hey, merci vielmal.
Ich freue mich auch und ich war überrascht über deine Anfrage und auch geehrt. Und ich freue mich auch sehr und bin gespannt.
Du sagst, du warst überrascht, weil vielleicht, wenn man Sarah Staub hört, denkt man nicht als erstes körperbezogene Spiritualität. Und ich glaube, bevor wir so deinen Weg oder deine, woher du kommst und deine vielleicht auch Entwicklungen oder so auseinanderbröseln, möchte ich dich als erstes fragen, gibt es denn so einen Moment, in dem du gesehen oder begriffen hast, dass der Körper eben dann doch etwas mit deinem Glauben oder mit deinem spirituellen Erleben zu tun hat?
Das ist eine mega gute Frage. Ich glaube, unterbewusst habe ich das sehr früh schon gespürt. Ich bin ja in einer Freikirche aufgewachsen und habe schon relativ früh als Kind schon Probleme gehabt gesundheitlich. Und da ist es doch gang und gäbe in vielen Freikirchen, dass man auf die Suche nach Heilung geht. Und die hat ja dann mit dem Körper zu tun. Und bei mir hat das einfach nicht geklappt. Also ich konnte noch so oft an einen Heilungsgottesdienst gehen oder mir die Hände auflegen lassen und das hat halt für den Moment hat das gewirkt, das hat mir ein schönes Gefühl gegeben, gekrüsselt oder so, oder irgendwie wurde warm, aber es hat sich nie wirklich gänzlich verändert. Und ich musste dann mit, ja, so nach 30 das einmal dekonstruieren und eben merken, Moment mal, ich kann das nicht einfach von mir wegkoppeln und quasi so, da muss jetzt etwas Übersinnliches passieren. Was ist eben, wenn das nicht passiert? Was ist, wenn das einfach der Ist-Zustand ist und der Bleib-Zustand? Und dann muss ich das mit meinem Glauben ja irgendwie vereinbaren. Und das bedeutet, ja, der Körper gehört dazu. Und in meinem Fall eben ein, ja, ein behinderter und kranker Körper. Aber ich kann dir jetzt nicht so ganz klar einen Moment sagen, glaube ich. Also das hat sich so ein bisschen entwickelt.
Wie du sagst eben so, eigentlich war der Körper von Anfang an total mit einbezogen in dein Glaubensleben, könnte man sagen. Und dann musstest du das aber für einen Moment, eben du sagst, dekonstruieren und wieder neu zusammenbauen. Und gibt es in diesem Neuzusammenbauen einen Moment, der dir besonders neu ist oder dir besonders eine besondere Klarheit gegeben hat vielleicht?
Jetzt so spontan würde ich, glaube ich, sagen, das war der Tag, als ich die Diagnose letztendlich bekommen habe. Ich habe ein Ehlers-Danlos-Syndrom, das ist eine Bindegewebserkrankung. Und es war sehr lange nicht klar, was hat die eigentlich? Also man hat da geschaut und versucht herauszufinden, aber es war irgendwie nie klar. Und an diesem Tag, ich bin aus diesem Krankenhaus gelaufen und das war für mich, als würde der Himmel aufgehen. Ich glaube, das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Das ist völlig unlogisch, schrecklich, man bekommt eine Diagnose. Aber für mich nach so vielen Jahren eben keine und nicht wissen und immer so dieses Denken von, ich spinne einfach. Und es ist in meinem Kopf oder so psychosomatisch, war das dann ja fast so eine himmlische, so eine Gottesoffenbarung, wenn man so will. Und das hatte aber mit meinem Körper zu tun. Das ist jetzt was, was mir so in den Kopf kommt. Und vielleicht dann auch noch, ich habe mich ja dann auch mehr damit beschäftigt und auch schon darüber geschrieben, auch bei Reflab zum Beispiel, über dieses Bild von dem behinderten Gott, wo ich schon gemerkt habe, mit dieser Auseinandersetzung, so wie ich geschaffen bin, bin ich eigentlich voll okay. Also klar ist es scheiße, aber ich bin trotzdem okay. Das ist gut so, wie es ist. Ich bin ja so geboren. Also muss ich ja Gott da gedacht haben, ja, machen wir so, ist gut.
Ja, also das ist genau das, was ich auch spannend finde, mit eben genau mit dir hier weiterzumachen, weil wenn wir darüber sprechen, so Gott im Körper zu erleben, ist es wie das, es ist das eine, das aus einem sehr able-bodied body, wie man auf Englisch sagen würde, zu machen, aus einem sehr, ich weiß nicht, wie sagen wir das auf Deutsch?
Fähigen. Oder eigentlich heißt es ja able, also es ist möglich, du kannst Dinge tun.
Ja, also ich bin, ja, so zum Beispiel aus meiner Perspektive, mein Körper, der macht mir praktisch keine Probleme. Und das ist wieder das eine, oder so aus dieser Perspektive über Gott im Körper zu sprechen und dann etwas ganz anderes, finde ich, jetzt deine Perspektive dazu zu nehmen und dann auch eben diese Nuancen oder vielleicht auch die Konsequenzen anzuschauen, die sich ergeben eben für ein Gottesbild, für eine Gottesbeziehung, ein Erleben von Gott, weil auch wenn jetzt zum Beispiel in meinem Fall mein Körper mir fast keine Probleme macht, die Themen von Verletzlichkeit oder Unzulänglichkeit oder nicht perfekt sein, das stellt sich ja genauso. Ja, du sagst es, oder du hast schon viel dich mit dem behinderten Gott auseinandergesetzt, dem behinderten Jesus. Was sind da so deine wichtigsten Einsichten?
Also das ist ja letztendlich ein Bild, wie man sich das zum Beispiel in der Black Theology, da stellt man sich dann Gott als POC vor oder das sind ja wirklich nur eigentlich Gedankenspiele oder so Experimente, die dazu
POC,
führen.
Person of Color.
Ja, sorry, genau. Die dann eigentlich wie dazu führen, dass wir unser Bild auch weiten können, weil wir haben ja eigentlich nur unsere Erfahrung und das ist das, was wir haben und dann müssen wir manchmal das auch ein bisschen weiten, um uns auch einzufühlen und dieses Bild von, was ist, wenn Gott vielleicht ja doch auch im Leben von behinderten Menschen sichtbar wird, eben auch körperlich sichtbar, das macht das viel weiter und inklusiver. Und die Grundannahme ist eigentlich, dass es gar nicht so weit weggeholt ist, weil Jesus am Kreuz diese Wundmale hatte und anhand diesen dann eben auch später in seinem Auferstehungsleib quasi sichtbar und erfahrbar wurde für seine Jüngerinnen und Jünger. Also Thomas, der in seine Wunden hineinlangt und sagt, oh, jetzt glaube ich das. Oder das, vielleicht hat er ja auch nicht hineingelangt. Und das ist ja immer so, man weiß ja nicht genau, was da wirklich alles passiert ist, aber es ist ja schon eine spezielle Art und Weise, wenn man sieht, Jesus ist gestorben, kommt irgendwie zurück, in was für einem Körper oder in was für einer Form auch immer, zeigt sich seinen Jüngerinnen und Jüngern und hat aber immer noch diese Wunden. Also er ist weit entfernt von diesem Perfektionskörper und das macht einfach ein weites Bild auf, weil das ist ja nicht nur eine freikirchliche Erfahrung, dass das nicht erwünscht ist, dass man irgendwie geheilt werden muss und dass man gesund sein muss. Das ist ja auch eine weltliche, anerkannte, gesellschaftliche Vorstellung. Also der Körper muss jung sein, er muss faltenfrei sein, er muss keine Schmerzen haben, so. Und auch in der reformierten Kirche, auch in der katholischen, das ist einfach ein Bild, das man überall hat. Und für Menschen, die das aber nicht haben, ja, du bist immer am Arsch. Also es ist eigentlich egal, was du machst, du gehörst halt nie dazu. Und was eben auch noch dazu kommt, und das finde ich sehr, einfach fast die spannendste Sache, du hast jetzt gesagt, du kennst das nicht so, dein Körper macht gut mit. Aber grundsätzlich ist so, dass alle Menschen früher oder später mit Krankheit in Berührung kommen, mit Behinderungen, also 80% aller Menschen werden damit konfrontiert, spätestens wenn sie alt sind. Deswegen ist das wie so, ist eigentlich die einzige marginalisierte Gruppe, die eigentlich alle betrifft, so, wenn man will.
Eben, genau wie du sagst, früher oder später oder die Erfahrung von versehrt sein oder eben nicht diesem perfekten Ideal, das es ja so gar nicht eigentlich gibt, zu entsprechen. Früher oder später sind wir alle damit konfrontiert, aber es ist wie so dieses, das nicht wahrhaben wollen, nicht so dieses, die Augen davor verschließen, so zu tun, nein, wenn ich bloß irgendwie mich selbst genügend optimiere, dann wenn ich jeden Tag, wenn ich um 4 Uhr aufstehe, Eisbaden mache, bla bla bla, whatever.
Ja, oder auch in den Medien, also es ist ja krass, das merke ich sehr, wie ich jetzt, wo ich ein bisschen älter werde, ich gehe auf die 40 zu, und wie ich persönlich wirklich Mühe habe, wie ich älter werde. Und so Falten, ich habe vorher gesagt, oh, das Licht ist hier gerade so schlecht. Ich habe um den Mund, habe ich alles so Falten, wenn man das so blöd sieht. Das ist ja eigentlich voll bescheuert. Das hat ja nichts mit mir als Mensch zu tun. Das ist ja so oberflächlich. Und trotzdem, das sind ja alles so Kleinigkeiten, die wir irgendwie uns antrainieren.
Ja, die uns so antrainiert werden auch, eben mit dieser Verherrlichung, Verehrung von, du hast es vorhin gesagt, Jugend, eben der Körper, der einfach macht das, was der Kopf will zum Beispiel. Und der Preis dafür ist aber so eine generelle, massive Erschöpfung der Menschen. Also das, ich sehe vor allem das als Konsequenz, wenn ich mich selbst ständig so in diesem optimalen, also optimal in Anführungszeichen, gell, Zustand irgendwie halten muss, weil ich nur dann irgendwie genüge oder nur dann eben geliebt werde oder akzeptiert werde, dann ist ein mega, 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 mega Stress. Und irgendwie das zu dekonstruieren, ich finde, das ist auch eine, das klingt so nach, ah, das ist ja nur der Körper, das ist ja nur, irgendwie geht es nur ums Äußere, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich finde, da bist du mit so existenziellen Dingen konfrontiert, was dann auch wieder mega viel mit Spiritualität, mit Glaube, mit deiner Erfahrung von Gott zu tun hat. Eben, du hast es gesagt, so für dich ist es mega wichtig oder war es mega wichtig, vielleicht ist es in jedem Moment wichtig, so dieses Erkennen von, hey, genauso wie ich bin ich gewollt. Nicht um zu sagen, ich finde das super toll. Also,
ja.
Weiß nicht.
Ja.
Aber so grundsätzlich.
Ich habe jetzt gerade überlegt, Jesus ist ja relativ früh gestorben. Vielleicht ist das ja auch kontraproduktiv. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er 80 geworden wäre, weil dann hätten wir einen Messias, der halt graue Haare hat und mega viele Falten und also der ist ja auch auf dem Höhepunkt der Blüte seiner Menschlichkeit quasi dann gestorben. Vielleicht hat das ja auch nicht geholfen. Weil ich habe das Gefühl, das sind ja persönliche Einschränkungen, die ich mir selbst auferlege. Ich möchte jung sein und faltenfrei und rüstig und sportlich und weiß ich was.
Rüstig?
Rüstig ist vielleicht ein falsches Wort, aber so, ich möchte so gut zweg sein. Ja. Und wenn ich dann aber gleichzeitig ja auch noch das Alter ablehne, also es ist ja nicht nur meine Körperlichkeit, es ist ja auch das Älterwerden, die Vergänglichkeit. Und ich habe das Gefühl, das sind ja ganz viele Themen, mit Frauen hat es ja auch viel zu tun, also dass vor allem Frauen sich so ablehnen. Bei Männern sagt man, oh, die werden wie Wein, die reifen so wunderbar, die werden so aromatisch und die grauen Haare vom George Clooney, oh. Und bei Frauen ist es ja noch schwieriger, also ich denke, das sind ja so viele Themen, die angeschnitten werden und denen sich jeder Mensch ja früher oder später stellen muss. Also es ist ja nicht nur bei mir so. Und es ist ja auch schwierig, weil ich finde zum Beispiel, ich bin ein sehr gesunder Mensch. Also es ist völlig unlogisch, aber es gibt viele Menschen mit Behinderungen, die sind topfit. Die sind fitter als viele gesunde, Anführungsschlusszeichen.
Und wie, du arbeitest ja auch als Pfarrerin, oder?
Mhm.
Und wie fließt dein eigenes Erleben oder eben deine eigene Perspektive, deine eigenen Einsichten in dieser Hinsicht, wie fließt das in deine Arbeit rein? Also wenn du jetzt so eine Predigt zum Beispiel schreibst, würdest du sagen, ganz klar, die unterscheidet sich ganz klar aufgrund meiner Erfahrungen von einer Predigt von einem, keine Ahnung, einem Pfarrkollegen. Vielleicht ist es eine doofe Frage, aber...
Mm-mm. Ich finde, es fließt in allem sehr, sehr stark ein. Es hat sicher damit zu tun, dass ich so ein autobiografischer Mensch bin. Also ich muss immer, oder biografisch sogar, ich muss immer aus meiner Erfahrung ziehen. Und man kann das ja auch mal sagen, wie es ist. In den meisten Kirchen, die regelmäßig Gottesdienst besuchen, sind ja durchaus älter. Das heißt, ich bin zwar die Jüngste, aber rein so körperlich kann ich da gut mithalten mit Arthrose und Osteoporose und so, Rheuma und so. Ja. Und das macht es aber mega schön, weil ich natürlich aus ihrem Leben ja auch spreche. Mhm. Und die sind dann komplett dabei, wenn ich dann sowas sage. Und ich finde, das ist ja immer die, was hat Jesus gemacht? Das sind ja die nahbaren Geschichten von Jesus, sind ja seine persönlichen Alltagsgeschichten. Er hat erlebt, wie eine Witwe irgendwie eine Münze verloren hat und das erzählt er dann als Gleichnis. Das ist ja immer diese Beziehungsebene, diese Erfahrungsebene und das macht es sehr, sehr nahe. Und dann kommt dazu, dass es ja auch ganz praktisch spürbar ist. Also ich bin nicht in der Lage, nach dem Gottesdienst noch einfach so auf einem normalen Stuhl zu sitzen. Ich habe angefangen, Liegestuhl mitzunehmen und jetzt sitze ich im Kaffee, dann im Liegestuhl. Ist es halt ein bisschen komisch, aber so ist es halt.
Der normale Stuhl, das tut dir weh?
Ja, ich kann den Kopf nicht so lange halten. Also mir fliegt irgendwann fast der Kopf ab. Ich habe eine instabile Halswirbelsäule und dann, ja, kippt es einfach, weil der Kopf ist so schwer und nach dem Predigen und Stehen die ganze Zeit.
Mhm. Du sagst es schafft Nähe, wenn du wie so ungefiltert quasi aus deinem eigenen Erleben berichtest. Und ich glaube, es ist tatsächlich, wenn wir so unsere Verletzlichkeit so teilen, aber so auf eine, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das soll sagen. Manchmal gibt es ja auch diese Art von die Verletzlichkeit darzustellen oder ich überfall dich fast ein bisschen mit meinem Schmerz. Und das meine ich nicht. Ich glaube, das ist eher kontraproduktiv. Aber so das, was Nähe schafft, ist dieses ehrliche, hey, schau mal, bei mir sind es diese Dinge, die mich immer wieder so an den Rand, ja, manchmal an den Rand der Verzweiflung bringen. Oder es sind diese Dinge, die mich so tief, tief, tief im Innersten berühren auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt angenehm ist. Und das ist so eine, ich finde, das hat viel auch mit der Nähe zum Moment zu tun, mit so einem, ich bin jetzt da und das sind die Dinge, die ich wahrnehme, wenn ich jetzt da bin und ich zeige sie dir quasi. Und das schafft eine mega Intimität, so zu mir selbst, zum Moment und zu dir. Und natürlich, wenn ich den Moment quasi als Gott erlebe, dann auch zu Gott.
Mhm. Ja, und es ist nicht einfach und es kostet mich ja auch manchmal etwas, weil, also ich kenne das ja von mir selbst auch, ich nerv mich ja ab und zu auch mal, wenn jemand, oh, hätte die schon wieder abgesagt, weil sie krank ist oder irgendwie, also das ist ja sehr, sehr menschlich und dann schämt man sich auch jetzt schon wieder zu sagen, hey, es geht nicht, ich kann nicht so schnell, es funktioniert nicht. Vor allem, weil man mir das ja überhaupt nicht ansieht. Und, und dann, das kostet mich wirklich etwas. Und ich merke auch, dass es die Menschen in meinem Umfeld etwas kostet. Wir hatten eine Person jetzt im Umfeld, die immer wieder mit Erschöpfung zu tun hat. Und sie hat das aber ganz lange nicht zugegeben oder sie konnte das nicht sagen. Und ja, das war sehr schwierig, als sie das dann gesagt hat. Und wir mussten alles rundherum dann übernehmen quasi. Und das ist ja wirklich schwierig, das kostet dann alle etwas. Aber letztendlich war es irgendwie halt doch wichtig, weil wenn sie so weitergemacht hätte, wäre sie irgendwann einfach komplett ausgefallen. Und das ist es bei mir ja auch. Also ich muss immer abwägen. Es ist immer so eine Gratwanderung, eine Balance. Und es hat sehr viel damit zu tun, wie ehrlich bin ich, wie ehrlich kommuniziere ich. Und ich glaube, das Wort, das du vorher so gesucht hast oder was so diese Situation so beschreibt, ich glaube, es ist Pragmatismus. Also es ist nicht Hoffnungslosigkeit, es ist aber auch nicht so dieses toxisch, es kommt schon gut.
Ja.
Sondern es ist so, ja, das ist halt der Fakt jetzt und jetzt müssen wir schauen, dass wir da irgendwie eine Lösung finden.
Ja, genau. Und ich finde so, der Moment oder das Leben selbst, oder dem würde ich eben dann Gott sagen, hat genau diese Qualität von, okay, wie ist es mit dem zu sein, was ist? Und sich dem quasi, also so ist mein Leben, sich so dem liebevoll zuzuwenden, auch wenn ich als Person das zum Teil einfach scheiße finde, das, was ist. Und dann von dort aus quasi eben, was ist jetzt die Lösung? In deinem Fall ist es ein Liegestuhl mitnehmen. Ich finde das genial.
Genial. Das ist so schräg.
So ist ja, vielleicht halt schon, aber I mean, ja, das ist eine Lösung. Und eben nicht so dieses mit dem rosa Pinsel
ja, genau.
Alles anzustreichen und sagen, nein. Wenn ich genügend bete oder wenn ich genügend Räucherstäbchen anzünde, dann geht es dann schon weg oder einfach wegschauen. Also Pragmatismus, love it, love it, love it.
Ja. Ja, und es ist so, ich meine, eben, es ist nicht angenehm. Also jeder, der sagt, ah, Inklusion ist doch kein Problem, wir schaffen das, wir müssen halt einfach ein bisschen, nein, es ist hure anstrengend, es ist wirklich anstrengend. Und da kommen ja so viele verschiedene Menschen zusammen und nicht alle Menschen sind einfach nett und easy. Ja, da muss man wirklich manchmal auch mal schlucken oder auch mal sagen, nein, das mache ich jetzt nicht, das ist meine Grenze. Jetzt gegenüber mir selbst, aber auch gegenüber anderen. Und das ist wirklich manchmal schwierig. Und da liegt ja auch genau dieses, Gott hat mich so geschaffen und ich bin gut. Aber natürlich ist mein Zustand auch scheiße. Also das ist eine Gleichzeitigkeit, die man ja aushalten muss und die jeder Mensch aushalten muss, auch nicht behinderte, gesunde Menschen. Es gibt einfach Situationen, die sind irgendwie gut, aber irgendwie auch schlecht gleichzeitig.
Ja, also ich meine, die ganze Welt ist ja irgendwie ein bisschen so, nicht? Mhm. Also ja. ich finde die Welt oder eben grundsätzlich gut und ganz viel Schwieriges, was eben ich als Person überhaupt, da bin ich überhaupt nicht einverstanden damit. Also meinetwegen bräuchte es all die Kriege nicht oder all das Elend oder was auch immer, oder? Also ich fände es total okay, ohne. Und gleichzeitig, und das ist eine mega schwierige Aussage, dessen bin ich mir schon bewusst, aber gleichzeitig spüre ich auch, das scheint irgendwie so doch auch eben auch gewollt zu sein.
Ja. Nein, ich finde das überhaupt keine schwierige Aussage. Es ist wirklich so, ich habe das so krass am Ukraine-Konflikt erlebt. Mm. Ich habe mich immer für eine komplette Pazifistin gehalten. Ein Krieg, das ist schrecklich und die Armee könnten wir abschaffen und so weiter. Ja, jetzt ist einer meiner besten Freunde, kämpft an der Front seit 2 Jahren in der Ukraine. Und das ist so, ja, was soll ich sagen? Also der hat gar keine andere Wahl. Und das hat mich wirklich zum Umdenken gebracht. Und wenn dann Menschen sagen, ja, die müssen halt einfach jetzt aufgeben und dann soll halt Russland übernehmen, ja, was bedeutet das? Also es gibt wirklich so Situationen, wo du keine andere Wahl hast, als mit dem, was du halt hast, dann irgendwie das einigermaßen Beste daraus zu machen. Und es ist ja wie, wir können nicht laufen, ohne dass wir eine Ameise vertreten. Oder so. Also man ist ja immer irgendwie dieses Opfer und dieser Täter gleichzeitig. Das ist irgendwie so ein, ich bin behindertenfeindlich, ich bin manchmal auch total frauenfeindlich. Und ich will das gar nicht, aber ich bin in diesem System drin oder kapitalistisch oder was auch immer.
Mhm. Das du meinst diese so Vorstellung vom ich bin nur gut, so. Mhm. Diese Kategorien, das gibt's gar nicht.
Ja.
Ja, ja. Ja, voll, voll.
Ja, oder in der Partnerschaft, oder? Also, mein Gott, ich kann im Fall ein Arschloch sein. Aber ich bin ein mega netter Mensch, eigentlich, oder? Ja, super. Und deswegen Pragmatismus.
Ja.
Habe ich wirklich das Gefühl, das ist so eine gute, ja, dann okay, schauen wir halt.
Voll. Und gleichzeitig, da bin ich schon auch eben so von wegen, all die Kriege bräuchte es nicht. Meinetwegen. Mhm. Und all das Elend bräuchte es nicht, wenn ich bestimmen könnte. Ich glaube, es ist auch okay im Pragmatismus dann, eben du sagst, okay, und jetzt schauen wir mal, und in diesem Pragmatischen, was könnte eine Lösung sein? Und das, vielleicht habe ich das in einem unserer letzten Gespräche schon mal erwähnt, so diese, das gemeinsame Beten oder Träumen von, was wären pragmatische Lösungen jetzt eben im Kontext von Weltkonflikten, aber auch im Kontext von, keine Ahnung, da ist deine Kollegin, sie ist total erschöpft. Was braucht sie jetzt? Oder was brauche ich in diesem Moment, wenn ich mich vielleicht nicht hundertprozentig fühle oder
eben, wir nehmen das jetzt, die Kollegin ist erschöpft, aber ich bin ja auch erschöpft. Also das heißt, jetzt muss ich mehr übernehmen, weil sie das nicht übernehmen kann. Ja, vielleicht will ich das auch nicht.
Ja.
Also da muss man wieder aushandeln. Das ist ein einziger Handel, die ganze Zeit. Es ist immer, und deswegen braucht es dann diese Kommunikation. Man muss ehrlich sein und halt vielleicht auch mal riskieren, dass man verletzt wird oder andere verletzt.
Ja, weil die Lösung ist nicht das, was ganz oft gepredigt wird, der Kompromiss, wo beide verlieren, wo alle verlieren, sondern die Lösung ist immer dort, wo alle gewinnen. Da bin ich zu 1000 Millionen 100% überzeugt. So ein Konsens, wo deine Bedürfnisse erfüllt werden, meine werden erfüllt und der ganze alle haben ihre Bedürfnisse erfüllt. Aber leck du mir, das auszuhalten, weil das weißt du ja nicht unbedingt sofort gerade. So, wo ist denn jetzt das Ding, wo alle gewinnen?
Ja, oder man hat Vorstellungen. Also ich habe das Gefühl, so und so stelle ich mir das vor und das will ich so. Und dann bedeutet aber Konsens, ja nein, ganz so können wir es nicht machen. Und ich merke dann erst im Nachhinein, aha, ja, es war ja gar nicht so schlimm. Also
ja,
eigentlich kann ich komplett gut leben damit jetzt so.
Ja. Ja, ja, das kann durchaus auch das sein, dass ich denke, ich muss jetzt unbedingt ganz banal, keine Ahnung, Sushi essen und die Menschen um mich herum möchten kein Sushi essen und dann essen wir was anderes und ich merke, ah, es ist voll okay und ich kann morgen, whatever. Vielleicht ist es ein doofes Beispiel.
Nein,
aber
nein. Man hat ja manchmal das, am Freitag will ich Sushi essen. Ich stelle mir das genau vor und wir gehen dahin und ich weiß schon, was ich anziehen werde. Und dann funktioniert es, klappt es nicht und ich bin einfach nur enttäuscht.
Und dann aber so
wir
zu merken,
Suppe und es ist okay.
Ja, oder es ist sogar mehr als okay. Und so dieses Entdecken von ebenso der Pragmatismus oder der Konsens, da hat es viel mehr Spielraum als, oder so, doch Spielraum würde ich dem schon sagen.
Mhm.
Es ist weiter, als ich mir das manchmal vorstellen kann. Und ich finde es mega hilfreich, eben gerade in Situationen mich da immer wieder daran zu erinnern, manchmal daran erinnert zu werden, dass das eben so ist, oder? Dass es gibt nicht nur diese eine mega dünne, quasi, wie sagt man dem, enge Sicht auf eine Situation, dass ich muss jetzt unbedingt so und sonst geht's nicht. Die Realität ist viel, es hat viel mehr Platz, es ist viel weiter und vor allem viel großzügiger.
Ja, aber dahin muss man kommen und ich kämpfe damit selber immer wieder. Ich habe ja sehr viele Vorstellungen und Wünsche und Träume und ja, mit meinem Körper jetzt, mit meinem Zustand, dann immer wieder zu merken, nein, geht nicht, schon wieder nicht. Hat doch jetzt wieder probiert, aber es ist schon wieder nicht gegangen. Das ist schon verbunden mit Frustration, mit Ohnmacht. Ja, allem Möglichen, aber ich habe auch immer wieder die Entscheidung und die Möglichkeit zu sagen, ja, bin ich jetzt einfach, bleibe ich in diesem Zustand und mache einfach nichts mehr oder probiere ich halt weiter? Und eben für mich ist wirklich eine pragmatische Haltung ist, ich mache weiter. Ich, irgendwie, dann probieren wir es anders. Aber einfach ist das nicht. Also das, ja.
Nein, natürlich nicht.
Es klingt halt so, oder? So, ja, ja, dann machen wir es halt anders. Wir finden eine Lösung. Ja, nein, manchmal ist es wirklich schwierig.
Ja, voll. Aber du hast es schon ein bisschen angetönt. Du bist so in einem freikirchlichen Umfeld aufgewachsen, groß geworden. Hast das alles auseinandergebaut und wieder neu zusammengebaut. Wie sieht denn deine Spiritualität, dein Glauben jetzt aus? Und ist es etwas, wo du auch dich immer wieder auftanken kannst, eben um weiterzumachen, um nicht irgendwie in diese Resignation vielleicht auch reinzufallen?
Also ich bin ja immer noch grundsätzlich in einer Freikirche. Die methodistische Kirche ist ja so ein Zwischending. Also wir sind zwar in der EKS dabei, wir sind Mitglied, aber wir sind auch eine Freikirche.
Mhm.
Aber ich glaube, dass meine Spiritualität sehr, sehr reformiert ist. Also ich habe das, was ich auch bei Freundinnen und Freunden höre, so dieses, ja, ich weiß es einfach, also das ist völlig, Gott ist einfach da. Oder ich muss mich gar nicht so damit beschäftigen, das ist einfach ein Teil von mir und das ist nicht, dass ich atme auch einfach so, ich überlege mir das ja auch nicht, ob ich atme. Und ich glaube, mittlerweile ist das so mit meiner Spiritualität. Sie ist einfach da. Sie ist einfach ein Teil. Und das war aber so nicht, als ich jung war. Also in meinem Aufwachsen war das schon so, dass man dieses immer suchen muss. Man muss stille Zeit machen. Man muss diese Beziehung mit Gott leben. Gott ist auch ein eifernder und eifersüchtiger Gott und er braucht das. Sorry. Und das habe ich komplett nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mal 2 Wochen nicht bete, ja, da geht kein Stein, geht da irgendwie. Also es ist überhaupt nicht schlimm. Und das war früher schon sehr anders. Und was ich auch merke, und das ist das typisch Methodistische, ich erlebe Gott einfach unfassbar stark in der Gemeinschaft. Also ganz alleine in der Natur und in der Musik, in Emotionen, in Gefühlen, aber dann vor allem auch in Gemeinschaft. Und da lebe ich Spiritualität auch sehr gerne. Also gemeinsam singen oder gemeinsam eine Kerze anzünden oder so etwas ist mega schön. Und du? Jetzt will ich dich mal zurückfragen.
Wo mir Gott am ehesten entgegenspringt.
In den Bergen.
Oh ja, 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 ja. Für mich ist es nicht so sehr an Externes geknüpft. Es spielt nicht so eine Rolle, ob ich alleine bin oder ob da andere Menschen sind, ob ich in den Bergen bin oder nicht. Eigentlich entscheidend ist wirklich, wie präsent bin ich? Wie präsent ist meine Aufmerksamkeit? Man kann auch sagen, mein Bewusstsein. Und je eher ich in meinen eigenen Vorstellungen, Geschichten, Ideen, Gedanken verwickelt bin, desto weiter weg bin ich von Gott, vom Moment, vom Leben. Und ja, es ist wirklich, das ist das Ausschlaggebende. Und dort, ich habe jetzt gerade wieder entdecken dürfen, lernen, sehen dürfen, erleben dürfen, dass ja, 2 Wochen lang irgendwie nicht beten, nicht meditieren, es macht überhaupt nichts, ist voll okay und wie so diese, wie soll ich sagen, diese Verbindung oder die, ja, die Präsenz, die ist grundsätzlich mega stark für mich oder in mir oder wie auch immer, durch mich. Und es ist aber schon auch gut und wichtig, mir diese Stille zum Beispiel immer wieder auch einzugestehen, ist vielleicht das falsche Wort, aber mir diesen Platz zu nehmen. Weil, hey ja, die Welt ist farbig und schillernd und ich bin schnell abgelenkt.
Es ist vielleicht wie beim Sport oder so. Also man braucht eine gewisse Grunddisziplin, weil da entwickelt sich ein Rhythmus. Und es fällt ja manchmal unfassbar schwer, überhaupt regelmäßig zum Beispiel Sport zu machen. Aber wenn man das schafft, das ist so irgendwie, plötzlich ist ein Automatismus. Und dann ist es einfacher. Und dann merkt man, ich brauche das auch. Also das ist jetzt einfach ein Beispiel. Aber ich glaube, das ist vielleicht mit dieser Stille auch gut.
Ja.
Oder ähnlich.
Ja,
oder
ja.
Vor dem Schlafen gehen, dass man eben halt eine Routine entwickelt, damit man besser einschlafen kann oder wie auch immer.
Ja, ich habe jetzt gerade ein Wochenende unterrichtet im Kloster Kappel zum Thema Sein als Erfahrung im Körper. Und da war ganz stark so die Rückmeldung dann auch von den Teilnehmenden, dass diese Konstante oder immer wieder von Neuem die Einladung eben in den Körper zu kommen, im Moment zu sein, präsent zu sein, ins Sein zu kommen, dass es mega hilfreich ist, weil eben genau, du bist dann im Alltag vom einen zum anderen und geschwind dieses und jenes und hopp und da und es geht einfach verloren. Die Option ist immer da, die Einladung ist immer da. Die Einladung, sich zu bewegen, das kannst du ja immer, theoretisch. Präsent sein kannst du ja auch immer, aber es braucht so diese ein bisschen Bereitschaft, oder dich darauf einzulassen. Und dort tappert es manchmal halt einfach. Dort ist dann so manchmal, ja nein, es ist mir jetzt wichtiger irgendwie, keine Ahnung, meine Fantasie von XY zu erfüllen, als mich so auf dieses eben rohe, verletzliche, vielleicht auch eben sehr versehrte, einfach Sein einzulassen.
Ja, also, und dann gibt es ja die Zeiten, wo es einfach gut ist, wenn man nur eine Netflix-Serie schaut und gar nicht. Also manchmal ist das ja auch okay. Es braucht ja dieses, eben, es braucht wieder so eine gute Abwechslung, eine gute Balance. Ich habe jetzt 2 Wochen lang überhaupt nichts gemacht in meinen Ferien und zwischendurch habe ich mich ertappt beim Gedanken, oh, ich müsste doch. Aber nein, eigentlich musste ich wirklich nicht. Ich habe jetzt ich musste Bücher lesen und Serien schauen und ein bisschen zeichnen. Das war, was ich gemusst habe. Das habe ich gebraucht.
Ja, und also ich bin ganz stark Vertreterin der Ansicht oder der Erfahrung von Netflix schauen oder Bücher lesen, das muss nicht weniger Präsenz heißen. Mhm. Also weißt du, auch wenn es anders aussieht, als irgendwie du sitzt auf deinem Kissen und meditierst oder du kniest da in einer Kirchenbank und betest, das kann in der gleichen Qualität, jetzt wäre ich steil, das so
zu ja, kratschen. Okay, aber ich finde gut.
Ja, es hängt nicht so sehr vom Außen ab, sondern ja.
Also vielleicht vom Warum tue ich es oder was ist in mir drin, was ist mein Bedürfnis gerade? Was tut mir gut? Also ich bin sehr entspannt und ich habe das Gefühl, mir tut das gut.
Ja, also ich find das mega schön, was du sagst, Sarah. Eben, du fühlst dich wohl, das Gefühl in deinem Körper jetzt im Moment ist.
Ja, das ist ein gutes Gespräch. Also
vielleicht kommt das ja auch bei euch an, die da zuhört. Irgendwie ist es ganz okay in diesem Körper. Es hat Platz, ich kann atmen. Und das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt für alles andere, nicht?
Okay.
Sarah Staub war das, meine neue Holy Embodied-Begleitung im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Schreibt uns gerne eure Gedanken, Empfindungen, wie ihr euch fühlt im Körper nach dem Hören von diesem Gespräch. Wie immer gerne als Kommentar auf der Website via E-Mail oder Social Media Nachricht. Von euch zu hören ist stets wirklich ehrlich eine Bereicherung. Merci vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Breath Lab.